Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Insa Wilke. Ich begrüße Sie zum Kritikergespräch, heute mit Beate Tröger und Michael Braun. Zwei im Wortsinn merkwürdige Stimmen der deutschsprachigen Dichtung wollen wir Ihnen heute vorstellen. Beide in den 80ern geboren. Zum einen ist das Maren Kames. Sie hat mit Luna Luna ihr zweites Buch im Zürcher Verlag Sezession veröffentlicht. Kombinieren wollen wir sie heute mit Levin Westermann und seinem dritten Band Bezüglich der Schatten, der wieder bei Mattes und Seitz erschienen ist. Betrachten wir die beiden Bände vielleicht erst einmal für sich, bevor wir zu den, wie ich finde, dann doch erstaunlichen Korrespondenzen kommen. Maren Kames hat ja 2016 schon für ihr Debüt Halb Taube, Halb Pfau viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich war damals erstaunt, wie Menschen, die ich für relativ rational halte, auf dieses Debüt reagiert haben. Sie wurden nämlich auf einmal ganz zart, ganz durchlässig. Was ist das für eine Verletzlichkeit, die Maren Kames ausspricht, aber vielleicht auch dann als Reaktion bekommt, Michael Braun?
Ja, Durchlässigkeit spricht er erstmal für dieses Werk. Durchlässigkeit ist etwas, was Poesie eigentlich auch enthalten oder ausstrahlen soll. Und wieso diese Art von Dichtung, der Maren Kames, das als Wirkung gleich entfaltet, hat sicherlich damit zu tun, dass sie die Grenzen öffnet. Die Grenzen zwischen den Gattungen. Zwischen Poesie, Performance, Hörbild, dramatischer Monolog, Musik. Und das hat viel damit zu tun, dass dieses musikalische Element eine sehr große Rolle spielt. Die Öffnung des Rezipienten dadurch, dass man hier gleich die Grenzen zwischen allen Gattungen geöffnet oder diese Grenzen überschritten hat, ist ein ganz wesentliches Merkmal dieser Gedichte.
Beate Tröger, Luna Luna, Michael Braun hat schon angedeutet, schließt daran an. Inwiefern und wo liegt ein Unterschied zwischen diesen beiden Bänden? Da ist ja auch eine Entwicklung zwischen.
Ich möchte noch ergänzen, dass Maren Kames auf einen Gattungsbegriff oder eine Gattungsbezeichnung verzichtet bei ihren Bänden. Also da steht nicht Lyrik oder da steht nicht Gedichte drunter, sondern diese Texte sind tatsächlich offen in Bezug auf die Einordnung, auch für diejenigen, die sie lesen. Also das vielleicht noch als Ergänzung zu diesem Aspekt der Durchlässigkeit. Was sie auch in ihrem neuen Band Luna Luna macht, dieser doppelte Mond, der da im Titel auftaucht, aber eben in seiner weiblichen Form, die Mondfrau, die ja auch schon seit vielen Jahrtausenden eigentlich immer als das weibliche Prinzip, also Mond als das weibliche Prinzip im Gegensatz zur Sonne, das gibt es schon in der Genesis, zwei Lichter, das große Licht ist die Sonne, das zweite große, kleinere Licht ist der Mond, das habe ich dann noch extra nochmal nachgeschlagen, dass sie da auch wie in Halb Taube und Halb Pfau mit diesem grenzüberschreitenden Modus Lyrik, Lyrics arbeitet. In dem neuen Band ist es so, dass sie eine Tracklist hinten anhängt, wo man einen Soundtrack zu diesen Texten nicht nur lesen kann, sondern wo die Texte dieses Soundtracks, und das ist dieses Gattungsüberschreitende, in einer Rückübersetzung in ihre deutschen Texte, die ich jetzt doch mal Gedichte nenne, mit einfließt.
Jetzt. Wichtig ist doch auch, Beate Tröger hat es schon angesprochen, es geht ja hier um eine Mondgöttin. Also der Mond ist ja nur im Deutschen männlich. Aber Luna, die antike Mondgöttin, genuin weiblich. Und die Verdoppelung Luna, Luna ist ja schon eine Beschwörungsformel, in dem Fall eines weiblichen Subjekts. Und es geht dann halt sehr schnell, öffnet sich das natürlich, es hat noch eine andere Farbe. Es sind zwei Farben, Grundfarben da, schwarz und pink, da kommen wir auch gleich drauf. Und das öffnet sich in diese zwei Richtungen. In schwarz und nach pink.
Worauf bezieht sich denn der pinke Mond bei ihr?
Der pinke Mond ist eine Naturerscheinung erstmal, ein Frühjahrsvollmond, dem depressive Qualitäten zugesprochen werden, habe ich gelesen. Und der Pink Moon ist aber auch der Titel eines Albums, das Nick Drake, ein Folksänger, 1972 praktisch alleine im Studio eingespielt hat. Und Pink Moon, dieser depressive Vollmond, wird alle erfassen, wird uns alle irgendwann mal erwischen. Und in diesem Pink Moon ist zwar einerseits diese rosa Farbe so eine Signalfarbe und zugleich ist aber über diese Zitation von diesem Drake, Track auch schon diese depressive Komponente insofern auch mit gemeint, als Nick Drake sich dann selber umgebracht hat. Er ist ein Selbstmord.
Also, ich möchte die These zugespitzt folgendermaßen formulieren. Bevor der Text von Maren Kames einsetzt, die Stimme des Ich einsetzt, hat der Text schon angefangen. Wieso das? Es sind eben zwei Songzeilen schon vorangestellt. Einmal von dem Nick Drake, von Janelle Monáe, auch eine Pink-Beschwörung als zweites. Der Text hat schon angefangen, bevor die weibliche Stimme zu sprechen beginnt. Das hat damit zu tun mit dem Prinzip der Überblendung, mit der Maren Kames arbeitet. Es geht darum, hat mal ein anderer Gedichter gesagt, Gedichte so einfach zu machen wie Songs. Und Songzeilen sind hier die größte suggestive Wirkung in diesem Buch von der Maren Kames, die uns mitnehmen auf eine flutende Bewegung.
Diese suggestive Wirkung wollen wir jetzt einmal hören. Wir haben einen kurzen Mitschnitt aus einer Lesung von ihr aus dem Anfang des Buches.
In meinen gloriöseren Tagen bin ich ziemlich lunar gewesen und wahnsinnig rastlos. In den Gliedern krachend und griffig, im Wipfel wild, es rauschte. Ich genoss und litt zeitgleich, immerzu. Ich lachte harsch, ich klebte mir eine, ganz aus Pappmaché, mit Flügeln und allem. Dann holte ich tief Luft und stach zu. Es platzte, es stank, ich sank, ich ging aus, circa in der Mitte bin ich in zwei gebrochen und nicht wieder heil geworden. Mehr kann ich vorerst nicht anbieten.
Maren Kames aus Luna Luna, dem Anfang dieses Buches. Man hört das, was Sie gerade beschrieben haben, die Verzweiflung. Hier ist jemand zerbrochen oder hat einen Bruch erlebt. Zugleich, gleich in der ersten Zeile, in meinen gloriöseren Tagen, diese Verschiebung vom O zum Ö, das kommt manchmal vor in diesen Texten. Und da kommen immer so Einschüsse von Quatsch in diesen Text, der eigentlich ganz traurig ist. Welche Funktion hat dieser Quatsch, diese Momente des Albernen vielleicht sogar?
Also Sie haben ja vorhin diese Frage gestellt nach der Weichheit, die sich dann auch als Effekt einstellt. Es gibt so in dieser Quatschverschiebung in eiskalt statt eiskalt oder Mötchen statt Mädchen kommt immer vor in einer Selbstadressierung dieses lyrischen Ichs. Es gibt sowas wie so eine Kindersprache auch, ne? Es gibt diese Seite, wo Maren Kames mit dem Schmerz über eine Gebrochenheit, die eine Liebesgebrochenheit womöglich ist, eine Enttäuschung, so einen selbstironischen Zug, mit dem sie sich dann auch wieder ein Stück weit wie beruhigt.
Michael Braun,
ich sehe diesen Quatsch gar nicht so in dem Maße. Wenn jetzt gloriösere Tage hier sind oder andere kleine Verfremdungen da sind, da vertraut sie einfach, ist mein Eindruck, auf die Eigendynamik von Wörtern selbst, dass Wörter sich selbst verschieben. Und ich sehe das gar nicht so als Quatschmoment oder Albernheitsmoment, sondern eigentlich fast noch eher als ein zusätzlicher Effekt der Aufladung des sowieso schon sehr oft auch pathetischen Textes, der von diesen fundamentalen Erschütterungen und Spaltungen eines Ich spricht. Und diese Spaltungen, die sich auch Liebesenttäuschungen im Wesentlichen verdanken.
In der Konzentration, in der Sie über diesen Band sprechen, merkt man schon, dass Sie ihn offenbar sehr gut finden. Können Sie das nochmal auf den Punkt bringen?
Also ich muss zugeben, so ein Buch, das eben tatsächlich mit schwarzem Papieruntergrund und weißen Buchstaben wie Sterne am Nachthimmel quasi zu mir entgegenkommt, das hat diese ungeheure Wirkung, die es auf mich gehabt hat, verdankt sich nun wirklich einer ganz eigentümlichen Erfahrung, dass ich von hinten angefangen habe, die ganze Playlist durchzugehen und mir diese ganzen Titel anzuhören. Und man ist danach ehrlich gesagt hypnotisiert. Also ich war hypnotisiert durch diese hervorragende Auswahl von ganz fluiden Popstücken, die ich die meisten zuvor nicht kannte. Und das allein, wenn man das tut, ist man schon in einem Zustand, den quasi dann der Text noch weiter verstärken will.
Was mir total gut gefallen hat, ist, dass sie auch vielleicht noch in einem Satz zwei Figuren einführt. Die Geisha als die weibliche Kunstfigur, die sozusagen für die schöne Unterhaltung da ist in der japanischen Tradition, und den Shaitan, den dämonischen. Und diese beiden lässt sie in dem Text aufeinander los. miteinander streiten, gegen das lyrische Ich streiten, für das lyrische Ich streiten. Und das hat sozusagen nochmal so einen dramatischen oder dramaturgischen, theatralischen Effekt.
Ja, dieser Scheitan, das ist eine männliche Figur in dem Fall, das verdankt sich auch einem Fehlhören. In dem Fall hat Maren Kames mal erklärt, nämlich einer dieser Titel, von denen ich sprach, von Lapsley, ja, da kommt dieses Wort Scheitan, also phonetisch ähnlich vor. Und das hat sie übersetzt dann in diese Figuration.
Ist ja auch das Scheitern mit drin.
Richtig.
Kommen wir zu Levin Westermann. Ich habe vorhin gesagt, es gibt einige Korrespondenzen, können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber auf den ersten Blick, die Textbewegung ist erstmal eine andere. Wir haben jetzt einen Eindruck von der Fülle, von der Grenzüberschreitung, die bei Maren Kames stattfindet. Bei Levin Westermann und seinem Buch bezüglich der Schatten sehen wir erstmal schmale Wortsäulen, Zyklen aus schmalen Wortsäulen. Es gibt in diesem Band auch szenischen Text, der dann von dieser Form abweicht, aber auch der ist ja sehr reduziert. Man könnte also denken, die beiden haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Ich war beim Lesen eben dann doch erstaunt, dass es Korrespondenzen gibt. Ging Ihnen das auch so, Beate Tröger?
Es gibt Korrespondenzen in dieser ganz starken Emphase eines sprechenden Ichs, das sein Material ordnet. Bei Maren Kames würde ich aber schon sagen, dass sie einen heitereren Ton anschlägt als Levin Westermann. Was beide auch ganz stark machen in ihren Texten, ist, sie berufen sich doch auf dieses Arsenal rhetorischer Mittel, was bei Levin Westermann sich über Binnenreime, Endreime, Anaphern, Epiphern, also Wortwiederholungen andeutet oder realisiert. Und das aber in einer virtuosen Weise. Also es wirkt nie angelernt. Ich war ganz begeistert von diesem neuen dritten Band von Levin Westermann, der in der Wahl seiner Mittel extrem ökonomisch und extrem wirkungsvolle Bilder produziert.
Also die Verbindung, wenn ich das einwerfen darf, ist sicherlich eine der Grundfarben beider Autoren ist eben schwarz. Der Levin Westermann ist nach meinem Eindruck der schwarze Existenzialist unter der jüngeren Lyrikergeneration. Was er da entwirft, das sind ja oft menschenleere Landschaften, absolute Weltverlorenheit, Filmbilder, die wir vielleicht von Andrei Tarkowski kennen, in dem diese ja fast schon schattenhaften Wesen durch diese Landschaften gehen. Irgendetwas zwischen Samuel Beckett und Anne Carson, der kanadischen Weltpoetin. Und auf die sich der Levin Westermann auch ausdrücklich beruft, ganz emphatisch, sie für die wichtigste seiner Gewährsleute.
Danach wollte ich fragen, wie geht er denn mit Zitaten um? Er ist ja auch im Gespräch mit anderen Texten. Insofern finden da auch Grenzüberschreitungen oder Erweiterungen des Textraums statt. Wie ist das bei ihm?
Also bei ihm gibt es nicht diese Bezüge auf Lyrics, sondern er hat im Nachspann ausgewiesene Textstellen, die er zitiert. Es gibt aber auch zum Beispiel Textstellen von William Butler Yeats, Stolen Child, die dann nicht extra ausgewiesen sind. Also es ist ein extrem intertextuelles Sprechen und er bezieht sich im Übrigen auch auf seine vorangegangenen Bände in einzelnen Zitaten. Also da entsteht richtig ein Werk bei ihm.
Ja, der Levin Westermann hat gesagt, er will eigentlich nur in Zyklen arbeiten. Einzelgedichte sind ihm zu langweilig. Und diese Zyklen beziehen sich immer auf große Vorgänger. Marina Tsvetajeva im vorangegangenen Band, hier eben Anne Carson im Zentrum. Der dritte Zyklus ist eigentlich ein Entwurf eines lyrischen Dramas oder Dramolets mit der Grundfigur eines antiken Dramas. Die Antike als Grundstoff, auf den man sich dann lyrisch bezieht, ist etwas, was er von Anne Carson entlehnt hat.
Hören wir mal ein Beispiel auch aus dem Anfang des Bandes, das Levin Westermann uns aufs Handy aufgenommen hat. Darum rauscht es ein bisschen.
Über Nacht haben sie den Wald mit Wald ersetzt, die Vögel mit Vögeln, den Fuchs mit einem Fuchs. Und draußen in der Dämmerung fällt Schnee. Ein Autowrack wird weiß an einem See. Im Garten weder Bienen noch Libellen noch ein Kind. Wir brechen auf. Der Letzte löscht das Feuer. Die Kerze, die erlischt, ist eine Sonne, die stirbt.
Wir haben hier ein Wir und ein Wir, das von einem Sie spricht. Ich habe sofort gedacht, wie interessant. Es gibt auch den Bezug auf eine Gruppe, zwar kein Ich, aber eine Gruppe. Und gleichzeitig kommt offensichtlich die Gesellschaft herein, was man hier schon hört in diesem Anfang. In wie macht er das? Wie ist dieses Verhältnis zwischen...
Ja, Gesellschaft. Das ist in meiner Lesart ein postapokalyptisches Szenario. Hier liegt ja der Staub auf den Gesichtern der Menschen und auf allen Dingen. Anscheinend irrt eine Gruppe vielleicht von Überlebenden durch eine Landschaft, die man vielleicht irgendwo im Norden Russlands oder in Sibirien ansiedeln kann. Ein postapokalyptisches Szenario, und in der Selbstinterpretation von Levin Westermann ist es ein Polarforscher, Wladislav, der hier quasi im Zentrum steht.
Es ist von Detonation, von Explosion die Rede. Also man könnte so weit gehen zu sagen, das ist ein postnukleares Szenario. Also ich habe auch in dem, wie dann später die Arche, also dieser Zyklus schreitet voran, am Schluss besteigend diese Wir-Leute, diese Gruppe besteigt die Arche und sie warten darauf, dass das Schiff in Bewegung kommt. Man kann sich wirklich fragen, wer sind die, die da übrig bleiben? Wo sind die übrig geblieben? Michael Braun hat auch schon gesagt, Andrzej Tarkowski wäre so eine Referenz. Ich habe wirklich auch an diese menschenleeren Landschaften gedacht, die aber sozusagen überhistorisch katastrophal unterwegs sind.
Der Text ist aber ja schon sehr stark in der Gegenwart verankert, zum Beispiel durch die Referenz auf ein Video einer jungen Freeclimberin. Da kommt dann auf einmal etwas anderes als die große Dichtung in diesen Text hinein. Oder eben auch das Modell der Trauerphasen von der Psychologin Kübler-Ross. Es ist ein Buch über Trauer, oder?
Also die Hymnen quasi auf die Extrembergsteigerin, das ist, glaube ich, der Zyklus, der am meisten da ein bisschen rausfällt. Die Trauerarbeit, Trauer und Rache ist, glaube ich, das Thema jenes Dramolets, wie ich es nennen will, weiblich, Kind, stumm. Dass ich eben dieser Aktualisierung des Alkestis-Dramas von Euripides verdankt. Und das steht da im Zentrum.
Er bezieht sich auch auf Roland Barthes und das scheint mir auch ganz wichtig zu sein, weil wie Roland Barthes in Fragmente einer Sprache der Liebe versucht hat, sozusagen die sprachlichen Aspekte des Redens über Liebe zu realisieren und später auch in seinem Tagebuch der Trauer über den Tod seiner Mutter das nochmal für die Trauer gemacht hat, habe ich auch den Eindruck, dass es bei Levin Westermann tatsächlich einerseits zwar so eine narrative Komponente in diesen Gedichten gibt, aber andererseits auch immer die Sprache als Material auf ihre verschiedenen Code-Möglichkeiten hin analysiert wird. Also es ist auch ein sehr, wie soll ich sagen, es gibt Bezüge auf Wittgenstein, es ist ein sehr sprachphilosophisch reflektierendes Gedicht.
Aber eben alle Buntheit ist aus dieser Welt verschwunden. Es regiert eine graue Schattenwelt. Deswegen war meine Assoziation, ja, das sind eben so Nachträge zu Samuel Becketts Endspiel.
Wenn Sie so sprechen, dann hat es erst einmal eine beklemmende Atmosphäre. Aber gibt es auch dieses aktivierende Moment, das Dichtung manchmal entwickeln kann, obwohl sie aus der Düsterkeit entstanden ist?
Ich würde sagen, dass diese Hazel-Gedichte über diese junge englische Freeclimberin wirklich auch als ein Wesen, was auf einen Berg steigt, also da haben wir Petrarca mit dem Vent Ventoux, als weibliches Wesen, als extreme junge Kletterfrau, die mit ihrem Vater zusammen an so einer Steilwand, man kann sich das Video anschauen, Levin Westermann hat da einen Verweis drauf gemacht in dem Buch, die dann da in der Steilwand hängt und diesen Berg wirklich bezwingt. Das sind ganz starke Gedichte im Sinne auch von ein weibliches Rollenmodell entwickeln.
Also diese Climberin leistet ja etwas, was Poesie auch immer versucht, nämlich das Unmögliche. Was diese Climberin vollbringt, ist eigentlich Menschen nicht möglich, an Wänden hochzugehen, ohne dass Griffe vorhanden sind. Und vielleicht ist auch diese Art von Grenzgang und eben ja unmögliche Überschreitung auch ein Wesenszug von Poesie.
Und interessant, dass auch Levin Westermann sich auf Dichterinnen, auf Frauen bezieht. Also anscheinend ist im Moment die Frau, die weibliche Sichtweise der Welt als Modell des Miteinanderumgehens, eines, das das Patriarchat auch in der Dichtung ablöst. Vielen Dank, Beate Tröger und Michael Braun. Wir haben gesprochen über Levin Westermanns neuen Band bezüglich der Schatten, erschienen bei Mattes und Seitz, Berlin, 130 Seiten, 20 Euro. Und davor ging es um Maren Kames neues Buch Luna Luna, erschienen im Verlag Sezession, 108 sehr aufwendig gestaltete Seiten mit Playlist am Ende, 35 Euro. Das war der Büchermarkt für heute. Hier geht es nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Insa Wilke.